Längst zur Predigt müsst ihr nicht stehen. Ja, jetzt haben wir Abendmahl miteinander gefeiert, haben Damaris und Jörg verabschiedet. Jetzt noch eine Predigt mit dem Titel Gott, das ist nicht fair. Das ist ein schwieriges Thema, ich weiß. Ich habe mich schon auch ein bisschen gefragt, passt das heute hier hin? Gott, das ist nicht fair. Aber es ist ein Thema, was mich immer wieder auch neu beschäftigt. Gerechtigkeit, Fairness. Und wie stellt sich Gott dazu? Nicht nur so in Bezug auf mich selbst. Wir Menschen, wir neigen ja dazu, uns immer wieder ungerecht behandelt zu fühlen. Die Kinder brüllen das raus, wenn es beim Fischstäbchen verteilen nicht ganz gerecht zugeht. Wir neigen dazu, immer wieder Schuld für unsere Probleme bei anderen Menschen. Und wenn das nicht hilft, dann auch bei Gott zu suchen. Wenn es Gott wirklich gibt, dann, wie kann er dann? Aber wenn ich dann auch noch wirklich an einen Gott glaube, wenn ich davon ausgehe, dass da ein liebender Vater Interesse an meinem Leben hat, dann stellt sich dieser Gedanke in meinem Leben immer mal wieder quer. Gott, das ist nicht fair. Oder sogar der Gedanke, Gott, du bist nicht fair. Ich weiß nicht, grenzt das schon an Häresie? Darf ich überhaupt so denken? Darf ich das so aussprechen? Ist unser Gott nicht der Gott, der Gerechtigkeit liebt und verkörpert? Und das ist irgendwo nicht in Frage zu stellen? Wir sind vor 2 Wochen von unserem Urlaub in Südafrika zurückgekommen. Die Frage nach Fairness, nach Gerechtigkeit, die hat uns da auch immer wieder beschäftigt. Ich habe noch nie so deutlich und so nah beieinander den Unterschied zwischen Arm und Reich gesehen. Auch in unserer Zeit in Tansania nicht. Oder, und das ist ja auch in Deutschland durch die Presse gegangen, im Großraum Kapstadt, da herrscht akuter Wassermangel. Seit ein paar Jahren regnet es dort deutlich weniger. Und Millionen Menschen erleben ganz praktisch, was das bedeutet, nicht ausreichend Wasser zu haben. Man sagt, das ist eine Folge der Klimaveränderung. Der reiche Norden, der verprasst die Ressourcen der Erde und anderswo müssen Menschen darunter leiden. Oder da, wo ihr hingeht, im Irak. Da haben tausende Menschen alles, was sie sich in jahrelanger Arbeit aufgebaut haben, innerhalb von Minuten verloren. Weil andere den Hals nicht voll genug kriegen können. Ist das fair? Ist das gerecht? Aber auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft, da ist das ein Thema. Bekomme ich das, was mir zusteht für meine Arbeit? Welchen Anteil habe ich am Wohlstand? Welche Chancen habe ich? Was habe ich für eine Zukunft? Und dann gibt es da auch diese stillen Fragen, gerade auch für mich als Christ. Gott, ich lebe doch mit dir. Ich versuche doch mein Leben auch in ganz praktischen Dingen des Alltags mit dir und nach deinem Willen zu gestalten. Warum muss mir das jetzt passieren? Ich weiß nicht, ob jemand von euch heute Morgen den Psalm 91, den Tagespsalm, gelesen hat. Da hat man so den Eindruck, alles wird gut. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, dem geht's gut. Warum muss mir das jetzt passieren? Jetzt kannst du deine ganz persönlichen Fragen hier einsetzen. In Bezug auf Gesundheit, Bezug auf Beruf, Bezug auf deine Beziehung? Was bringt mir der Glaube? Was bringt mir die Treue zu dir, Gott? Im Buch Malachi bin ich auf die gleiche Frage gestoßen und ich lese einen Text, Malachi 3, Vers 13 bis 15. Da spricht Gott und er wiederholt praktisch, was die Leute zu ihm und über ihn sagen. Malachi 3, Vers 13. Da sagt Gott: Ihr Israeliten redet überheblich und anmaßend über mich, den Herrn. Doch ihr fragt: Was sagen wir denn über dich? Ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Wie gut haben's die Menschen, die sich gegen den Herrn auflehnen? Seit sie ihm den Rücken gekehrt haben, geht's ihnen viel besser. Sie kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten. Gott, das ist nicht fair. Gott, du bist nicht fair. Denn ein Leben mit dir bringt mir ja gar nichts. Denen, die dir den Rücken kehren, denen geht's viel besser als mir. Eins möchte ich ganz deutlich sagen, ich maß mir nicht an, diese Fragen wirklich umfassend und für alle beantworten zu können. Aber ja, so ein paar Gedanken, die mir helfen, damit umzugehen. Im ersten Buch Mose wird uns die Geschichte von Abraham erzählt. Abraham, der Freund Gottes. Abraham, der Vater des Glaubens, so wird er beschrieben. Aber in einer dieser Geschichten, da geht es auch um eine seiner Sklavinnen. Viele kennen diese Geschichte aus 1. Mose 16. Da merken die Sarah und der Abraham, dass sie keine eigenen Kinder bekommen können. Aber Gott hat doch viele Nachkommen verheißen, versprochen. Also muss man ein bisschen nachhelfen. Abraham hat seinen Spaß. Die Sarah wird von Eifersucht zerfressen, obwohl es ihre eigene Idee war. Und wer kriegt's ab? Hagar, die Sklavin, die sich nicht wehren kann. Im Verlauf der Geschichte wird sie dann ja benachteiligt, sie wird geschlagen, sie flüchtet, sie haut ab. Und zwei Kapitel später, als das Kind Ismael dann geboren ist, da hängt ihr der Abraham eine Flasche Wasser und ein bisschen Brot um die Schulter und jagt sie endgültig vom Hof. Der Vater lehnt seine Verantwortung für Mutter und Kind ab. Ich weiß, Paulus ordnet im Neuen Testament diese Geschichte auch heilsgeschichtlich ein. Aber ich sehe jetzt erstmal diese Frau vor mir. Von den ganz Frommen ihrer Zeit missbraucht und dann fallen gelassen. In die Wüste geschickt, dorthin, wo Überleben ganz schwierig ist. Und der Abraham, der hat das nicht nur irgendwie schweigend gebilligt, nein, er hat's gemacht. Diese Frau hat in der Wüste kaum eine Chance zu überleben. Und doch hat sie gerade dort ein ganz besonderes Erlebnis mit Gott. Trotzdem, was sie mit und von Menschen erlebt hat, trotzdem, was sie vielleicht aus diesem Erleben für Rückschlüsse auf den Gott dieser Leute ziehen könnte, trotzdem kommt sie zu einer überwältigenden Aussage in Bezug auf Gott. Gott begegnet ihr ja, in Gestalt eines Engels und am Ende sagt sie staunend: Du bist der Gott, der mich sieht. Du, Gott, bist der Gott, der mich sieht. Nein, es gibt keinen göttlichen Rettungseinsatz. Es gibt keine Entschädigung. Abraham und Sarah werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil. Beim ersten Mal wird Hagar von dem Engel zurückgeschickt, in ihren schwierigen Alltag hinein, in die unmögliche familiäre Situation. Und sie soll sich dieser Herrin unterordnen. Ihre Not und ihre Ungerechtigkeit ist nicht weg. Und trotzdem kommt sie zu der Aussage in Bezug auf Gott: Du bist der Gott, der mich sieht. In den Evangelien werden viele Situationen beschrieben, in denen es darum geht, dass Jesus Menschen sieht, dass er Menschen ansieht. In ihrer Not, in ihren Zweifeln, in ihrer Ungerechtigkeit. Jesus sieht den reichen Jüngling. Jesus sieht das ganze Volk, das wie Schafe ohne Hirten orientierungslos unterwegs ist. Jesus sieht den Zachäus durch die Blätter des Baums hindurch. Er sieht einen Matthäus, den Zöllner, und macht gerade ihn zu einem seiner Jünger. Und Matthäus schreibt einmal das, was er am eigenen Leib erlebt hat. Die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Die, die verirrt sind, die von Zweifeln zerfressen werden, die, die an der Ungerechtigkeit in ihrem Leben und im Leben anderer zerbrechen und kaputt gehen. Die hat Jesus im Blick. Und auch wenn sich vieles in unserem Leben nicht glücklich auflöst, auch wenn Fragen weiter offen bleiben, da ist einer, der dich sieht. Da ist einer, der dich kennt. Das wünsche ich dir für dein Leben, dass du das spürst, wie Jesus dich ansieht. Dass du auch sagen kannst, trotz all dem, was du auch weiterhin nicht verstehst: Du bist der Gott, der mich sieht. Daran kann ich und daran will ich mich festhalten. Aber ich lese noch ein paar Verse weiter in Malachi 3. Dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten. Und der Herr hörte ihnen zu. In einem Buch ließ er die Namen aller aufschreiben, die ihn achten, und seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen. Der Herr, der allmächtige Gott, sagt: An dem Tag, wenn ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen zu mir gehören. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der zu ihm gehalten hat. Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alle wie Stroh verbrennt, die sich frech gegen mich auflehnen. Nichts bleibt mehr übrig. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jedem Tag die Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Ihr werdet endlich Hilfe finden und vor Freude springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. Ist das die Lösung? Werden wir vertröstet auf eine ferne Zukunft? Nein. Ich habe gesagt, ich maße mir nicht an, alle offenen Fragen zu beantworten. Und ich will es auch gar nicht versuchen. Geht Gott fair, geht Gott gerecht mit mir um? Bei mir bleibt manches offen. Und ich muss auch nicht krampfhaft versuchen, irgendeinen Sinn zurechtzubiegen, nur um meinen Gott in meinen Augen zu rechtfertigen. Gott ist viel größer als ich. Er ist der Allmächtige. Der hat eine viel weitere Perspektive als ich. Gott sieht uns auch aus dem Blickwinkel der Ewigkeit. Also muss Gott in meinen Augen fair sein? Wenn Gott in meinen Augen fair wäre, dann müsste jeden zweiten Tag eine Sintflut stattfinden. Nein, Gott versucht nicht, meinen Anspruch an Fairness zu erfüllen. Gott ist Barmherzigkeit. Gott ist Barmherzigkeit in einem viel weiteren Rahmen, als ich mir das vorstellen kann. Deshalb ist dieser Text nicht ein Vertrösten. Ich darf Fragen stellen. Ich darf und soll mich auch einsetzen für Fairness, für Gerechtigkeit. Ich glaube, als Nachfolger von Jesus ist es gerade unsere Aufgabe, Auge von Jesus zu sein, die Menschen zu sehen, dort zu helfen, wo es möglich ist. Dieser Text will nicht vertrösten, sondern dieser Text will trösten. Der Herr, der Allmächtige, sagt, an dem Tag, an dem ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen zu mir gehören. Das ist feste Zusage Gottes an die Menschen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Aber in diesem Text geht es auch um Gericht. Und das ist ein Thema, über das gar nicht gerne gesprochen wird. Das geht mir auch so. Ich rede auch lieber über den lieben Gott. Aber ja, es stimmt. Es ist nicht egal, wie wir Menschen uns diesem Gott gegenüber verhalten. Es macht einen Unterschied und der wird auch sichtbar werden. Es gibt ein Gericht und der Vergleich von dem Stroh im Ofen, der ist schon ziemlich plastisch. Aber ich lese diesen Text nicht als schadenfrohes, naja, ihr werdet schon sehen, sondern als Gottes barmherzigen Blick auf mich, als Gottes barmherzigen mich in den Blick nehmen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, was bringt mir der Glaube? Er bringt mir, dass ich in Gottes Notizbuch stehe. Er bringt mir, dass ich zu Gott gehöre. Er bringt mir, dass Gott mich sieht. Amen. Lieber Herr, und du guckst in jedes von unseren Leben so hinein. Du weißt auch, wie wir die letzte Woche, ja, was uns da so begegnet ist. Du weißt, was in unserem Leben für offene Fragen sind. Danke, dass du der Gott bist, der uns sieht, dass du der Gott bist, der mich sieht.